Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andreas Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Andreas, schön, dass du bei mir bist. Wir sind heute an einer besonderen Location. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen im Hintergrund. Wo sind wir?
Wir sind auf dem Fundraising-Kongress Europas. Wir sind auf dem schönsten Kongress, den es gibt, wie uns gestern unser Vorsitzender des Deutschen Fundraising-Kongresses ja auch nochmal deutlich gemacht hat. Wir sind auf dem Deutschen Fundraising-Kongress 2026 in der Stadt, die ich besonders mag, nämlich in Berlin.
Ah, genau. Genau, und wir freuen uns ganz besonders, weil wir haben den Vorsitzenden bei uns, von dem du eben gesprochen hast. Herzlich willkommen, Martin Georgi.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Martin, wir sind beim Kongress. Was ist dein Highlight? Was ist das, worüber du dich am meisten gefreut hast, als du das Programm mitentwickelt bzw. gesehen hast?
Ja, also mir war auch dieses Jahr wieder wichtig, wie auch in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr ist es uns, glaube ich, noch besser geglückt, eine starke internationale Präsenz hier zu haben. Und ich denke, das deutsche Fundraising ist zwar gut, wir haben tolle Fundraiserinnen und Fundraiser, wir haben tolle Programme, aber ich glaube, es lohnt sich immer ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und wie es die anderen machen in entwickelten Märkten, in neuen Techniken und so. Und wir haben jetzt mehrere Top-Speaker gewonnen, Richard Radcliffe für Legate hier heute Morgen die Eröffnung mit Ken Burnett, der uns wirklich nochmal inspiriert hat für den Beruf und die Aufgaben des Fundraisings. Und ich finde, zwei solche Leute, die schon so lange Fundraising machen und trotzdem es schaffen, die jungen Leute, ich war gerade nochmal bei dem Talk, mehr als die Hälfte der Frage kam von Newbies. Die Leute, die auch wirklich ganz gesagt, ich bin ganz neu im Fundraising. Und das sind die Leute, die sich jetzt gerade inspirieren lassen.
Davon gab es viele. Die sind heute Morgen aufgestanden. Wir haben ganz viele gesehen.
Und das ist, glaube ich, so funktioniert auch ein Kongress. Menschen bringen ihre Erfahrung ein und gerade auch ihre internationale Erfahrung. Und wir haben durchgängig jetzt eigentlich so einen englischen Track. Man kann zu jeder Zeit in dem Kongress sich auch was auf Englisch und auch von anderen Nationalitäten anhören. Das war für mich der Highlight. Noch einen Satz zu dem ersten Tag auch nochmal gestern. Wir hatten zum ersten Mal das EFA-Symposium, was auch zusammen mit der European Fundraising Association, die sind zu uns nach Berlin gekommen. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Kapazitäten, um auch europaweit etwas beizutragen zum Fundraising. 16 Nationen waren dabei, also grandios. Ganz ich bin begeistert.
Und an der Stelle müssen wir auch noch einen Werbeblock einschieben. Andreas, alles, was hier auf diesem Kongress gesprochen wurde, zumindest auf dem Podium, ist abrufbar bei Neues Stiften als Mitschnitt. Auch da wird es wieder eine Seite geben, auf die dann Fundraising-Kongressbesucher Zugriff haben.
Wahnsinn, toll.
Martin, lass mich noch mal auf dieses Internationale gehen. Ist dir das Internationale oder euch als Verband wichtig, um die Inspiration nach Deutschland zu holen? Oder ist auch euer Plan, dass auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer internationaler werden?
Ja, es hat natürlich Auswirkungen auch auf die Teilnehmerinnen. Aber erstmal war die Idee, dass wir sagen, Fundraising, wir leben in Europa. Deutschland ist nicht allein. Wir sind abhängig von internationalen Beziehungen. Das ist in der Wirtschaft und in der Politik absolut selbstverständlich. Und im Fundraising gibt es dieses Silo-Denken, wo man immer sagt, wir in Deutschland und so, und was die da in England machen oder in Belgien oder so, was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, wir brauchen, um eine echte, qualifiziertes Fundraising in Deutschland zu entwickeln, muss es international sein. Und wir müssen lernen, auch von den Kollegen über die Grenzen. Und das hat verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass wir Redner und Rednerinnen holen hierher, die aus den anderen Ländern sagen, was haben Sie da Tolles geleistet? Es heißt aber auch, wir müssen auch mal aus Deutschland raus. Und ich predige auch immer, wir müssen auch zu den Nachbarländern, auch zu deren Kongresse gehen. Und deswegen kann ich auch sagen, unserer ist der beste, weil ich fahre am Donnerstag zu dem englischen Kongress, ich fahre nächste Woche zu den Schweizern und ich gucke immer, was die machen, damit wir nächstes Jahr auch nochmal einen Ticken besser werden und den besten Kongress in Europa durchführen. Und jetzt zu den Teilnehmern, das vielleicht nochmal, wir haben gemerkt, auch schon bei den Anmeldezahlen hier, dass gerade dieser internationale Aspekt auch wieder ganz neue Leute motiviert zu kommen, auch Leute in Deutschland, die zum Beispiel in Deutschland Fundraising machen, aber das auf Englisch tun. Wir haben zunehmend auch jüngere Leute, die aus anderen Ländern hier sind, die gerne Fundraising machen. Wir haben eine Knappheit, haben wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, mit dem Fundraising-Beruf und es gibt Organisationen, die ganz bewusst auch jemand mit englischer oder französischer oder spanischer Muttersprache einstellen, weil sie das Fundraising in Deutschland voranbringen sollen. Und die freuen sich natürlich, wenn sie auf so einem Kongress auch internationalen Austausch haben und nicht nur auf Deutsch.
Total wichtig. Wie wichtig ist es dir, Martin, als Vorsitzender des Vorstandes, auch die internationale Vernetzung hinsichtlich Lobbyarbeit, gerade innerhalb der Europäischen Union, voranzutreiben?
Das ist noch ein größeres und dickeres Brett, weil es ist schon schwer genug, in Deutschland die Lobbyarbeit voranzubringen und klarzumachen, was Gemeinnützigkeit ist und warum wir gute Rahmenbedingungen brauchen. Wir sind auch europäisch unterwegs und wir werden dazu auch, haben uns ja auch in den letzten Jahren schon zu dem Thema europäischer Verein geäußert. Die Frage mit Stiftungen und europäischem Recht ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Anerkennung auch von Spenden über die Grenzen hinweg, das sind Sachen, die auch zu diesem Thema, was ich anfangs sagte, dass man über Grenzen hinweg denkt, wir müssen auch Spenden international denken. Unsere Spender und Spenderinnen leben nicht nur in Deutschland. Sie leben Teile ihres beruflichen Lebens. Wir reden über Donor Journey. Die Donor Journey geht über die deutschen Grenzen hinaus. Und wenn wir mit den Donoren wachsen, entwickeln uns wollen, müssen auch wir über die Grenzen hinausgehen und sie dort aufsuchen, wo sie sind. Und das kann sein, dass sie in Mallorca sind, das kann sein, dass sie in Paris sind und es kann auch sein, dass die in Singapur sind. Und dass diese Offenheit, diese Internationalität müssen wir im Fundraising auch abbinden.
Stichwort Lobbyismus. Martin, was sind so die wichtigsten Lobbykampagnen, die ihr euch auf die Fahnen für die Zukunft geschrieben habt?
Also, weil ihr Europa angesprochen habt, da wäre natürlich tatsächlich der europäische Status, das ist noch hat die Kommission jetzt leider wieder ein bisschen zurückgestellt. Da gab es eine tolle Initiative zur Entwicklung eines europäischen Minimumvereinsrechts. Das ist immer noch im Gange. Da werde ich mich im Juni auch mit dem Berichterstatter im Juni dazu treffen nochmal und zu gucken, ob wir das auch noch weiter unterstützen können. Das hat die EFA, auch die Europäische Fundraising Association, unterstützt. Hier in Deutschland haben wir zwei Aspekte. Das eine ist die Lobbyarbeit, würde ich mal sagen, die Verteidigung des Sektors. Das waren jetzt die Angriffe, die auch auf den Sektor gekommen sind, dass man gesagt hat, irgendwie NGOs oder Organisationen sind was Dubioses, weil die kriegen ja von irgendjemand Geld und man weiß ja gar nicht, wo das herkommt und was die da Böses mitmachen. Also da ist eine Frage der Diffamierung auch gegenüber den Organisationen gewesen, wo wir uns zu geäußert haben. Das Zweite, aber das ist vielleicht manchmal mindestens genauso wichtig oder auch in unserer Perspektive, ist, dass wir die Arbeitsbedingungen ganz konkret verbessern. Und das war zum Beispiel jetzt die Frage, dass wir gesagt haben, die Förderbedingungen von der staatlichen Förderung müssen verbessert werden, aber auch die Förderbedingungen der Stiftungen. Und deswegen haben wir an dem Thema Förderbedingungen gearbeitet und haben Standards entwickelt, wir haben Fragebogen entwickelt, wir haben Umfragen gemacht und wir haben Stellungnahmen abgegeben. Wie kann die Förderung vereinfacht werden? Und das ist nicht nur im Sinne der Organisationen, die dann vielleicht weniger Bürokratie haben, es ist auch im Sinne der Geldgeber, dass es sinnvoller ist, das Geld, dass man auch besser sehen kann, was mit dem Geld geschieht und nicht zuletzt auch fürs Finanzamt, denn die müssen auch all das irgendwie prüfen und wir wollen insgesamt eine Modernisierung der Förderbedingungen in Deutschland. Das ist eine Sache, die, glaube ich, wichtig ist. Und das betrifft natürlich auch nochmal eine Vereinfachung des Gemeinnützigkeitsrechts, wo wir schon lange dran sind, was aber wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre weiter dauern wird.
Kommen wir nochmal zum Thema Mitglieder. Wir haben hier im letzten Jahr gesessen, da hattet ihr eine Mitgliederbeitragserhöhung angekündigt. Wie hat sich das entwickelt im letzten Jahr?
Ja, wir haben eine neue Struktur. Auch das war jetzt nicht nur eine Erhöhung, war auch eine Erhöhung, weil wir 10 Jahre lang die Beiträge nicht erhöht haben. Nachhinein vielleicht auch ein Fehler. Wir haben uns das immer wieder nicht angepackt. Haben wir es jetzt mal angepackt und deswegen gab es auch eine klare Erhöhung, weil wir es 10 Jahre nicht gemacht haben. Das ist der eine Punkt. Aber viel wichtiger noch, dass wir uns auch nochmal die Struktur angeguckt haben. Dass wir einerseits geschaut haben, welche Teile unserer Mitgliedschaft können etwas mehr geben. Das betrifft insbesondere größere Organisationen oder so, die auch mehr noch tun können für den Verband. Und wir können wir aber auch Leuten, die vielleicht in einer prekäreren Situation sind, zum Beispiel Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, für die haben wir eine neue Beitragsstufe eingeführt. Und wir haben es auch einigen ermöglicht, denn das ist zunehmend auch ein Thema, Demografie im Fundraising-Sektor, nicht nur die älter werdenden Spender und Spenderinnen, sondern auch die älter werdenden Fundraiser. Wir sind ja hier alle noch jung, hier, die wir miteinander reden. Aber
wie meinte Andreas?
Wir sind alle noch,
dich.
Wir sind ja hier noch jung, aber es gibt durchaus noch ältere Fundraiser und Fundraiserinnen, die das schon seit 30, 40, 50 Jahren machen und jetzt auch nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten haben, weil sie in Rente sind. Und für die haben wir auch die Beiträge reduziert.
Obwohl, das habe ich mir sagen lassen, davon sind überdurchschnittlich viele ausgetreten.
Da sind auch ein paar ausgetreten, weil es ist ja wie, wenn man da mit seinen Dauerspendern redet und will die Dauerspende erhöhen. Es gibt dann natürlich ein paar und wir hatten eine überschaubare Zahl von Einzelpersonen, die dann gesagt haben, naja, ich war jetzt 30, 40 Jahre lang Mitglied und war aber schon lange nicht mehr beim Kongress und möchte jetzt auch mal rausgehen. Das ist bedauerlich, aber das war einmaliger Effekt und wir haben aber insgesamt eine stabile Entwicklung. Also wir haben das monatlich verfolgt. Ich habe das auch gestern bei der Mitgliederversammlung kurz vorgestellt. Es war uns eine Sorge natürlich, ne? Was hat das für eine Auswirkung? Es gab keinen Einbruch und es gab einzelne Kündigungen, aber es gab auch viele Neueintritte seit Anfang des Jahres und jetzt gerade hier um den Kongress herum. Wir hatten tägliche Eintritte noch, weil die Leute unbedingt zu dem Kongress kommen wollten und das ist eigentlich ein positives Zeichen, dass wir auch eine Entwicklung haben, eine positive Entwicklung.
Weil die Sorge war ja groß, dass durch eine Beitragserhöhung wir viele Mitglieder verlieren. Eine andere Sorge ist aber auch, das haben wir gestern auf der Mitgliederversammlung gehört, da war eine kritische Stimme, die sagte, wenn ihr zu sehr Organisationsmitglieder einwerbt und weniger private Mitglieder, würde sich das Inhaltliche vom Verband wesentlich ändern. Wie siehst du so eine...
Ja, also wir haben die schöne Herausforderung in Deutschland und da unterscheiden wir uns. Wir sind ja ein toller Verband, hatte ich das, glaube ich, schon gesagt in Europa? Habe ich schon mal gesagt. Wir sind in dieser Form besonders, weil wir, glaube ich, mehr oder weniger die Einzigen sind, die tatsächlich es schaffen, die drei Kategorien von Mitgliedschaften gleichzeitig parallel anzubieten. Viele andere vermeiden das und die bilden Organisationen ab, die im Wesentlichen Organisationen vertreten oder die im Wesentlichen Einzelfundraiserinnen vertreten oder die auch nur für die Dienstleister sich einsetzen. Und wir haben alle drei Kategorien in der Mitgliedschaft. Es ist natürlich auch immer ein Spagat. Wo sehen wir auch Wachstumschancen? Wo sehen wir Möglichkeiten? Und in der Tat, bei den Privatfundraisern werden wir jetzt auch für alle Kategorien und auch für diese Kategorien der Mitgliederkampagne starten und wir wollen auch neue Mitglieder noch gewinnen. Es ist aber nicht so, dass wir insgesamt einen Rückgang hatten, weil wir haben eher eine Verlagerung. Dadurch, dass wir sehen bei vielen Organisationen die persönliche Mitgliedschaft eigentlich als Stufe oder als Eintritt zu einer Organisationsmitgliedschaft. Das ist auch bei einigen Dienstleistern so, dass Einzelmenschen 2-3 Jahre Mitglied sind und dann sorgen sie dafür, dass ihre Firma oder ihre Organisation Mitglied wird. Und dann treten einige wieder als Einzelmitglieder aus, weil ihre Organisation mit ihnen ja Mitglied ist. Also insofern, die Beteiligung hat sich nicht geändert.
Aber trotzdem ist es ja so, Martin, dass eine Organisation ja durchaus andere Interessen hat als eine angestellte Fundraiserin. Und welche Konflikte könnten sich aus deiner Sicht da auftun? Und was werdet ihr dagegen tun?
Konflikte sehe ich jetzt weniger. Das ist eher, dass der eine Teil des Sektors meint, ich sei wichtiger als der andere. Und wir sind eher im Fundraising, gehen wir von dem Prinzip der Kooperation aus. Ich sage auch immer, wenn einer mehr Fundraising macht, ist das für die anderen nicht schlimm, sondern es fördert das Fundraising insgesamt. Das ist so ein bisschen wie im Mittelalter, sage ich immer, um eine Kirche herum. Da gab es verschiedene Stände und da hat nicht der eine Stand gesagt, da steht ja schon ein Stand, da mache ich meinen nicht hin. Auch in der Fußgängerzone sagt man ja nicht, ach, da sind schon 4 Geschäfte, ich mache jetzt mein Geschäft hier nicht in der Fußgängerzone. Nee, wir sind die Fußgängerzone, wir wollen, dass ganz viele reinkommen. Da kommen die Einzelmitglieder, da kommen die Dienstleister, da kommen die Organisationen. Ja, es gibt halt teilweise unterschiedliche Interessen, aber im Grundsatz geht es um die Arbeitsbedingungen im Fundraising, die Möglichkeiten des Fundraisings. Und auch die Organisationsfundraiser sagen jetzt, die Einzelpersonen sagen, wir brauchen auch ein klares politisches Statement des Verbandes. Und dafür brauchen wir gerade die Organisationsmitglieder. Denn wenn man sagt, wir haben 2000 Mitglieder, das ist schön und gut. Wenn wir sagen, wir haben folgende 200 oder 300 oder 400 Organisationen hinter uns, das ist im Rahmen der politischen Arbeit nochmal sehr viel wichtiger. Und die Organisationen haben zum Teil riesige Stäbe. Wir haben ja nur ein ganz kleines Büro mit insgesamt 6 Leuten, irgendwie 4 Vollzeitkräften insgesamt nur. Also da sind einige große Organisationen ja viel, viel besser in der Lage, auch mit der Politik zu verhandeln. Und da können wir Themen reinbringen und die Organisationen nutzen zur Verstärkung der Botschaften im Fundraising.
Du hast über die Möglichkeiten und auch Verbesserungen im Fundraising-Beruf gesprochen. Wir haben im letzten Jahr darüber gesprochen, ihr habt den Anteil der Fundraising-Akademie ja verkauft. Wir haben immer mal wieder, lieber Martin, gesprochen über Fundraising als Ausbildungsberuf. Wie ist es da weitergegangen oder geht es da überhaupt weiter?
Da sind wir noch dran, es ist noch nicht umgesetzt. Ich weiß, dass ich das letztes Mal und es ist weiterhin eine Idee und das Schöne ist ja, Ideen brauchen manchmal zwar Zeit, aber wenn ich dieses Thema Volontariat oder Ausbildung anspreche, auch mit Dienstleistern, mit Organisationen, es ist sofort die Begeisterung da. Es ist tatsächlich aber umsetzungstechnisch nicht ganz so, ohne ein Volontariatsprogramm aufzusetzen. ich hoffe, dass wir das bald hinkriegen, aber im Moment hatten wir auch einige Baustellen zu klären. Wir mussten die Finanzen auf sichere Basis stellen, das war ein Thema für dieses Jahr. Wir werden jetzt eine Mitgliederkampagne starten und wollen da auch sorgen, dass mehr Leute noch zu uns kommen. Und wir sind eigentlich nicht in der Lage, alles gleichzeitig zu machen. Und diese Vorbereitung für eine Erweiterung des Bildungsbereiches, die haben wir getroffen. Und wir sehen auch ein zunehmendes Interesse auch in unseren Veranstaltungen, die ja oft einen Fortbildungs- oder Entwicklungscharakter auch haben. Weil Fundraiser merken, der Beruf ist unübersichtlicher geworden. Es gibt ganz viele neue Themen. Deswegen sind gerade unsere Fachgruppen, wo sich mehrere neu gebildet haben und auch unsere Fachtage so eminent wichtig zur Ergänzung des Kongresses. Der Kongress ist mehr oder weniger die große Messe, wo ich den Gesamtüberblick kriege, aber wir haben ja Spezialveranstaltungen zu den wichtigen Themen, ob das jetzt KI ist, ob das jetzt Großspender sind, ob das jetzt die kirchliche Fundraising ist und so weiter. Und da ist ein Teil dieses Ausbildungsgedanken ja schon enthalten, aber wir sind da noch lange nicht am Ende. Wir haben das auch vorgestellt, unsere Ideen hier bei dem FA Learning Symposium. Und ich denke, da können wir noch von einigen anderen lernen in Europa. Da sind wir noch nicht die Besten.
Du hast gestern vom Ausbau der Finanzierungsquellen gesprochen, also nicht nur die Beiträge, sondern auch andere. Welche Quellen sind das, die ihr im Blick habt?
Ja, neben den Beiträgen, die finde ich auch gut sind, wenn ein Mitgliedsverband einen erheblichen Teil über seine Mitgliedsbeiträge auch sich selber generiert. Das war uns jetzt ein Thema, was wichtig war. Wir haben ausgebaut, die Finanzierung, auch der Kongress trägt einen Teil bei, aber auch die Fachtage haben sich sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren. Die Sponsoreneinnahmen haben sich deutlich positiv entwickelt, weil auch viele Leute, das war ein richtiger Run hier auf den Kongress und auch auf Stände und so weiter. Also wir merken, die Leute wollen hier sein, die wollen auch was beitragen. Ich hatte einen Dienstleister, der fast geheult hat, als ich ihm gesagt habe, die Party ist schon vergeben, weil er wollte selber lieber die Party heute Abend sponsern. Also das heißt, wir haben Leute, die wollen Geld geben, das merken wir auch in anderen Bereichen, die wollen sich beteiligen. Und manchmal sind wir da zu kompliziert und wir müssen ihnen es einfach ermöglichen. Also das sind diese Bereiche Veranstaltungen, die Bereiche Sponsoring. Wir haben noch natürlich auch noch den Spendenmonitor als wichtiges Produkt, wo wir auch wirklich ein fachliches Instrument anbieten, wo Leute auch die Informationen kriegen können, um ihr Fundraising zu verbessern. Auch das bringt eine nennenswerte Einnahme. Und wir überlegen auch noch ein paar andere Dinge, die jetzt noch nicht ganz so weit sind.
Ja. Martin, uns kannst du es doch sagen.
Ja, wir nächstes Jahr dann.
Nun hast du mit Larissa Probst oder haben wir mit Larissa Probst eine sehr engagierte, sehr leidenschaftliche Geschäftsführerin, die aber von einem, sagen wir mal, sehr kleinen Team unterstützt wird. Die vielen Gedanken, die ihr habt, wie muss sich das Team entwickeln? Weil ich glaube, der Turnaround ist geschafft, der Verband ist in ruhigen Fahrwassern, wie wir gehört haben, der Kongress entwickelt sich großartig. Und jetzt ist es doch an der Zeit, auch nochmal in Personal zu investieren. Absolut. Wie sind da eure Pläne?
Ja, wir hatten letztes Jahr sogar gespart beim Personal. Wir hatten auch einige Personalwechsel und wir müssen jetzt auch tatsächlich die Weiterentwicklung der Geschäftsstelle angehen. Das ist auch für dieses Jahr geplant, dass wir neue Einstellungen auch machen. Wir werden auch neue Auszubildende dort haben, um auch den Ausbildungsberuf im Fundraising auch selber voranzutreiben in unserer Geschäftsstelle. Ich sehe es aber jetzt, das Team ist zwar da, aber das Team spielt ja nur einen Teil der Rolle des Verbandes. Und wir haben ja auch die wirklich großartigen Ehrenamtlichen, die gesamten Fachgruppen managen, die Fachtage organisieren, die Speaker abgeben hier bei den Veranstaltungen, die Kommissionen abbilden, das Programm auswählen. Wir haben so viele, und ich bin da also wirklich beglückt drüber, wir haben so viele Menschen, die was machen wollen. Und das Problem ist eigentlich eher im Moment, dass wir sagen müssen, ich weiß nicht so ganz, ob wir jetzt noch zwei weitere Fachgruppen, gerade noch diesen 3 Monaten, sondern vielleicht könnt ihr noch bis zum Herbst warten. Und ich hatte hier jetzt schon die Beschwerde auf dem Kongress, Martin, das ist schrecklich, es sind so viele gute Sessions parallel, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ne? Also, und es ist schön eigentlich, dieses Problem zu haben, dass wir schon so viel anbieten, dass die Leute sagen, es ist fast ein bisschen zu viel. Und das kommt aber jetzt nicht nur durch das kleine Team, sondern durch ein ganz großes Netzwerk von weit über 100 total engagierten Menschen, die wirklich ihre Freizeit zur Verfügung stellen.
Ist das das Geheimnis, warum sich der Kongress so erfolgreich entwickelt hat? Es war ja nicht immer nur so, dass man positive Stimmen gehört hat. Das hat sich ja in den letzten 2-3 Jahren radikal, finde ich, geändert.
Es ist eine schrittweise Entwicklung. Wir haben eine absolut fantastische Agentur, die auch immer besser wird. Ne? Also die ist inzwischen wirklich grandios und sie war auch immer schon gut, aber das hat auch Zeit gebraucht, sich da durchzufaxen. Die haben jetzt auch eine gewisse Routine und die sind einfach klasse geworden und die machen so viele tolle Sachen. Das kriegen wir zum Teil gar nicht mit, was die alles Tolles machen. Das kann man schon als Vorsitzender, muss man ja eigentlich vieles wissen, aber es ist großartig. Also Agentur, die dahinter steht, die das einfach prima managt. Angebote auch von Personen, also wir hatten so viele Angebote jetzt für den Kongress, die alle einen Vortrag halten wollten und wie wir heute auch wieder heute Morgen gehört haben, zum Teil, wir haben ja auch prominente Leute wie die Organisation von Kevin Kühnert und von Marina Weißband, die haben sich auch beworben hier auf dem Kongress, aber ich habe natürlich auch ein, zwei Langjährige, die sagen, oh, ich bin dieses Jahr nicht genommen worden für ein, ja, wir hatten, was weiß ich, 140, 150 Bewerbungen für die 30 Slots, da mussten wir leider auch einigen absagen und das war hart. Nein, aber das hat sich schrittweise aufgebaut, dass Leute sich beteiligen wollen und wir haben mehr Routine gekriegt und wir haben auch eine tolle Location gefunden, die auch wirklich die Leute total motiviert.
Dann noch eine Nachfrage. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, ruhiges Fahrwasser für den Verband. Wir haben ja viel Durcheinander erlebt in den letzten 10, 15 Jahren. Was war da für dich der Prozess oder wie konntet ihr das ändern, dass es jetzt das Miteinander gibt, dass es einen starken Verband, einen starken Vorstand gibt?
Also es sind mehrere Sachen. Das eine ist, glaube ich, eine klare Teamarbeit. Also ich glaube, wir sind alle, auch wenn wir gerne performen und gerne auf der Bühne rumrennen und gerne uns darstellen, aber ganz wichtig ist in der Praxis der Vorstandsarbeit und der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle, dass es ein Miteinander ist, ganz stark auch mit dem Beirat. Also ich kann gar nicht sagen, wie wichtig es ist als Vorstand, wenn man wichtige Entscheidungen treffen muss und man hat auf der einen Seite die Geschäftsführung, die was machen will, dann haben wir Vorstandsmitglieder, die Meinungen haben, wie wichtig es ist, dass wir so wahnsinnig qualifizierte Leute im Beirat haben, die uns mehrfach auch in den letzten zwei, drei Jahren wirklich unheimlich gute Ratschläge, Entwicklungen und Sachen gemacht haben, die uns dann geholfen haben, auch irgendwelche Fehler zu vermeiden oder irgendwelche Probleme anzugehen. Und dieser Aspekt der Teamarbeit, wir ziehen alle an einem Strang, wir sind nicht da, um uns gegenseitig auf die Füße zu treten oder uns gegen das Schienbein, sondern wir wollen alle, dass es gut wird und wir finden alle, dass die Arbeit des Fundraisings Spaß macht und Spaß machen sollte, dass die Kollegen in Ordnung sind. Einige könnten sich noch besser werden, aber wir selber können uns ja auch noch verbessern. Und das lernen wir voneinander. Und dieses gemeinsame Bereitschaft als Team voneinander zu lernen, das war ein ganz wichtiger Faktor. Und das Zweite war natürlich auch die Klärung verschiedener Prozesse, Abläufe und so weiter. Ne? Dass wir eben auch die Sicherheiten haben, wie unsere Abläufe sind in den Finanzen, in den anderen Sachen. Dass wir Altlasten abgearbeitet haben und so weiter. Das war auch ganz wichtig. Und es ist dann auch dieser Spirit, der dann einfach kommt. Ich glaube, das merkt man sehr deutlich, dass die Leute gerne hier sind und sich einfach freuen, wenn man sich sieht und nicht, oh Gott, der schon wieder, sondern wirklich auch selbst langjährige Leute, die dann hierher kommen und sagen, ist ja fantastisch. Sind zwar viele meiner alten Bekannten sind gar nicht da, aber so viele tolle neue Leute, ich kann die ja gar nicht alle kennenlernen in diesen drei Tagen.
Martin, du hast es angesprochen, es gibt immer wieder Wandel, immer wieder Erneuerung. Gestern ist der Teile des Vorstands ist neu gewählt worden, es haben sich junge Leute beworben. Vor diesem Hintergrund, aber auch, dass du dich sehr wohlfühlst, wie lange wird Martin Georgi, du hast diese Prozesse alle begleitet, wie lange wirst und willst du noch Vorsitzender sein?
Muss ich mir nochmal überlegen, ich hatte jetzt ja schon meine zweite Wiederwahl und bin letztes Jahr erstmal wieder gewählt worden. Ob ich dann noch viel weiter länger mache, das muss ich dann noch mal sehen. Das glaube ich eher, irgendwann muss auch bei mir der Schluss sein. Walli hat uns ja, Gerd Wallmeimer, gestern gezeigt, er ist Mitgründer gewesen des Verbandes. Ja. Er hat den
ist Verband, gestern verabschiedet worden.
Wir haben ihn gestern verabschiedet. Er ist vor ein paar Jahren in den Vorstand gegangen als er und ich, das vergisst man manchmal. Es sind solche Leute, die ein bisschen eher ruhiger im Hintergrund sind und die nicht dauernd laut auf die Pauke hauen und nicht dauernd auf Social Media den anderen einen reinwürgen. Das sind so Leute wie Walli, die letzten Jahre mit ruhiger Hand die Entwicklung begleitet haben. Und jetzt sagt er, es läuft so gut, jetzt habe ich auch die Möglichkeit zu gehen. Das hat mich gestern auch sehr inspiriert. Und wir haben aber auch tolle Nachfolger gefunden, die jetzt, wir haben eine neue Mitglied im Vorstand, die Stefanie Harm, die ihr ja auch, glaube ich, schon interviewt habt. Seid ihr sogar mit dann schuld, ne? Dass wir solche tollen Leute haben, die jetzt auch wieder neu in den Vorstand kommen.
Super.
Super. Noch die letzte Frage vielleicht zum Kongress im kommenden Jahr. Der beginnt auf einem Sonntag.
Das ist richtig. Wir haben eine Herausforderung. Das Problem im kapitalistischen System ist ja, es gibt ja nicht nur Einnahmen, die haben sich positiv entwickelt, sondern es gibt auch Ausgaben. Und Berlin und auch diese Location und alles ist wesentlich teurer geworden. Deswegen gibt es wenige Slots, wo wir einen günstigen Beitrag kriegen. Wenn wir in der Woche Montag bis Mittwoch machen, blockieren wir ja praktisch die Woche. Und wir haben jetzt einen günstigen Preis für nächstes Jahr gewonnen, dadurch, dass wir nur in der Woche nur den Montag, Dienstag blockieren und den Tag Sonntag gestalten wir dann in einer ganz neuen, innovativen Form. Seid mal gespannt, wie toll nächstes Jahr das Programm wird. Es wird noch besser als dieses Jahr.
Und es beginnt am 30. Mai.
Es beginnt am 30. Okay. Mai, am Sonntag. Und wir haben dann Montag, Dienstag die Sessions.
Und wieder hier in der Location. Das heißt, ihr wollt auch an dem Berliner Kongresszentrum festhalten.
Wir werden am Berliner Kongresszentrum, wobei am Sonntag wird mir einiges auch. Und das ist jetzt schon ein Schritt. Das ist noch nicht 100% entwickelt. Wir werden auch ein bisschen in die Stadt gehen an dem Sonntag. Okay. Und nicht nur hier, sondern wir werden, die Stadt ist ja groß. Und besteht nicht nur aus dem BCC.
Wunderbar. Lieber Martin, toll, dass du bei uns warst. Dir noch viel Spaß auf deinem Kongress.
Vielen Dank euch, dass ihr euch auch hier so engagiert und der Podcast sehr, sehr hier so jetzt auch eine Art Tradition wird, wo man eigentlich sagt, ich muss unbedingt wieder zum Podcast und ich muss ihn mir auch mal wieder anhören.
Ja, das wäre ganz
und
toll.
Und wir sind fürs nächste Jahr verabredet, Martin.
Ganz so genau. Ist es. Bis dann.
Alles Gute. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.